Radiorunde haben.
Hier schlägt das Herz lokal.
Unser Herz schlägt lokal.
Ihr hört den Bürgerfunk auf der Frequenz der Lippewelle und heute sind wir nicht im Studio, sondern wir sind an der Knappenstraße 19. Wir unterhalten uns hier bei unserem Hausbesuch mit dem Dr. Marcel Sieberer und es geht um das Thema Alkoholismus. Und wir haben heute schon zwei, dreimal so gesagt, ja, man trinkt auch zwischendurch mal sein Glas Wein und man trinkt auch mal sein Bierchen. Dann spricht man immer noch von so einer Situation, dass das Ganze noch risikoarm ist. Der Schritt vom risikoarmen Genuss bis hin zur Sucht ist aber gar nicht so weit auseinander.
Da haben Sie recht. Und das liegt auch viel näher, als die meisten Menschen landläufig so glauben. Und die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen definiert eigentlich immer, was kann noch als risikoarmer Konsum bezeichnet werden. Und da gibt es einen ungerechten Unterschied zwischen Männern und Frauen. Es ist so, dass man sagt, Männer sollten pro Tag keinesfalls mehr als 20 bis 24 Gramm reinen Alkohols trinken. Das ist eine Menge, die findet sich so in einem guten halben Liter Bier oder in einem Viertel Liter Wein maximal, je nachdem natürlich auch, wie viel Prozent jeweils in dem Getränk reiner Alkohol auch zu finden sind. Und bei Frauen ist es genau die Hälfte. Und da merken Sie, wie wenig das ist. Man sagt also, bei Frauen im Durchschnitt sollte kein Starkbier sein, sondern wenn sie ein normales Bier trinken mit 5, maximal 6% Alkohol, dann ist es nur noch 0,3, also nur noch eine kleine Flasche. Und 0,1 Liter oder 0,125, also ein gutes, kleines Probierglas Wein. Und das an nicht mehr als 4 bis 5 Tagen pro Woche. Das heißt also, es sind ganz bewusst auch alkoholabstinente Tage empfohlen, weil das wichtig ist, um nicht die Umstellung, die im Gehirn stattfindet. Wenn Sie regelmäßig Alkohol trinken, verändert sich etwas an den Botenstoffen im Gehirn und an den Rezeptoren im Gehirn, an denen diese Botenstoffe ansetzen. Und so entsteht quasi ein körperlicher Zustand, den wir dann als Sucht bezeichnen. Und damit das nicht eintritt, damit diese Veränderung im Gehirn nicht eintritt, muss man alkoholfreie Zeiten einbauen. Und das ist nicht viel Alkohol.
Was ich schon beeindruckend finde, ist, man spricht von risikoarmen Konsum und nicht von risikoarmen Genuss. Jetzt gibt's ja nun auch die obligatorischen Gelegenheitstrinker, die dann sagen, ich habe die ganze Woche gearbeitet, aber am Wochenende haue ich mir die Kappe ab. Sind das dann auch schon Leute, die sagen, wir freuen uns auf den Freitag und Samstag, weil da lassen wir es richtig krachen, da trinken wir schon. Und wenn ich das die ganze Woche nicht brauche, aber am Freitag, Samstag, dann würde man auch schon sagen, okay, pass mal ein bisschen auf dich auf.
Auf jeden Fall. Also die Frage wird tatsächlich immer wieder gestellt, kann ich denn vielleicht auch das, was ich 4 bis 5 Mal die Woche trinken könnte, einfach sammeln und trinke das alles an einem Abend am Wochenende? Diese Rechnung geht leider nicht auf, denn Alkohol ist, und das ist keine moralische Frage, das möchte ich nochmal betonen, es geht uns gar nicht um moralische Dinge, sondern es geht jetzt rein um gesundheitliches Thema. Alkohol ist ein Gift. Und zwar ein ziemlich schwieriges Gift. Es ist ein Nervengift, wenn Sie so wollen. Es schädigt das Gehirn, es schädigt aber auch die langen Nerven in unserem Körper. Es schädigt Herz- und Kreislauf, es kann zu hohem Blutdruck führen, es kann zu Herzinfarkten führen, zu Schlaganfällen. Und vor allem ist es auch eine, das weiß man noch nicht so lange, es ist auch eine krebserregende Substanz. Und es kann eben nicht nur zu Leberkrebs führen, sondern es kann eigentlich alle Krebsarten befördern. Und deswegen spricht man auch gar nicht mehr von einem risikofreien Konsum und auch schon gar nicht von einer gesundheitsförderlichen Menge, die man trinken kann. Also das Gerücht, ein Glas Rotwein am Abend schützt das Herz und vor Herzinfarkten, das stimmt leider nicht. Das sind alte Studien, auf die sich diese Aussagen berufen und die sind inzwischen widerlegt. Also wer das aus gesundheitlichen Gründen die richtige Menge trinken möchte, da kann man nur sagen, Finger weg vom Alkohol.
Sie haben ja eben schon gesagt, wenn man mit der richtigen Therapie drangeht, kann man natürlich auch eine Sucht behandeln. Das ist ja so ein Lichtstreif am Horizont. Das, was ich mir aber durch den Alkohol körperlich kaputt getrunken habe, das bleibt kaputt.
Zum Teil ja. Also vor allem in späten Stadien oder in fortgeschrittenen Stadien, da gibt es Veränderungen beispielsweise an der Leber oder auch am Gehirn, die sie dann in den entsprechenden Untersuchungen auch nachweisen können. Und dann ist es natürlich zu spät. Oder wenn jemand krebserkrankt ist, dann ist es, lässt sich das auch nicht so einfach rückgängig machen. Aber es gibt erste Veränderungen durch Alkohol, wie zum Beispiel die Gewichtszunahme oder am Anfang steht eine Verfettung der Leber, die darauf hinweist, dass die Leber eigentlich dauerhaft überlastet ist. Das sind unter Umständen eben noch reversible Stadien. Wir sehen aber auch bei den Patienten, die schon schwere körperliche oder auch psychische Schäden haben durch den Alkohol, dass Abstinenzphasen immer eine wohltuende Pause für den Körper sind und sich auch wieder Dinge erholen können, die sich im Alltag für den Menschen positiv bemerkbar machen. Das sind immer so kleine Sternstunden, denn dann wächst auch total die Motivation. Wenn jemand merkt, okay, wenn ich auf das Zeug irgendwie verzichte oder schaffe, meine Trinkmenge zu reduzieren, dann geht's mir einfach besser, ich fühle mich besser.
Hausbesuch der Radiorunde haben wir, sprechen über das Thema Alkoholismus und wir haben jetzt schon eine ganze Menge Dinge gehört, die einem wirklich auch so ein bisschen zum Nachdenken bringen. Wir haben aber auch gehört, es wird hier an der Knappenstraße auch behandelt. Wie sieht denn dann so eine Behandlung aus? Wenn ich jetzt so an die Raucher denke, die würden dann sagen, ach komm, ich hole mir so ein Nikotinpflaster, klebe es mir hinten aufs Kreuz und dann ist das irgendwann weg und dann kann ich meine Kippen weglassen und kann auf Weingummis umsteigen. Wie sieht das bei Menschen aus, die wirklich ein Problem mit dem Alkohol haben? Weil ein Alkoholpflaster scheint es nicht zu geben.
Nein, das gibt's nicht. Da haben Sie vollkommen recht. Es gibt aber natürlich trotzdem Medikamente, die auch unterstützen können, gerade in der ersten Phase der sogenannten Entzugsbehandlung. Wenn Menschen, oder ich fange nochmal neu an, eigentlich fängt die Behandlung an, bevor jemand, der ein Alkoholproblem hat, das für sich selber schon so anerkennen kann und sagt, ich möchte in Behandlung. Früher hat man mal gesagt, die alkoholabhängigen Patientinnen und Patienten müssen eine Motivation mitbringen. Das ist, war eine Eingangsvoraussetzung. Heute wissen wir, dass die Motivationsbildung zum Alkoholentzug und zur Alkoholabstinenz, das ist die erste Phase der Behandlung. Da bieten wir hier erstmal Beratung an, ganz niederschwellig im Übrigen. Wir haben eine offene Suchtsprechstunde, nennen wir das. Da können alle Menschen, die für sich selber erkennen oder prüfen wollen, ob sie ein Suchtproblem haben, können sich dort vorstellen und beraten lassen. Und da besprechen wir dann individuell, wie sieht auch die Behandlung aus. Im Krankenhaus ist es so, dass wir hier in der psychiatrischen Klinik einen sogenannten qualifizierten Alkoholentzug anbieten. Der dauert in der Regel 2 bis 3 Wochen und in dieser Zeit wird man zunächst mal eine Abstinenzphase einleiten unter Anwendung von Medikamenten, damit die Entzugssymptome eben nicht so negativ erlebt werden, sondern gut ausgehalten werden. Vor allem dieses starke Verlangen, das sogenannte Craving nach dem Alkohol, dass das unterdrückt wird durch Medikamente. Das ist total hilfreich. Und dann muss man natürlich gucken, wie häufig hat die Betroffene, der Betroffene schon solche Alkoholentzüge gemacht. In der Regel empfehlen wir, wenn es noch nicht durchgeführt worden ist oder länger zurückliegt, danach eine Rehabilitationsbehandlung zu machen. Das kann stationär sein oder auch ambulant. Das wird nicht hier durchgeführt, sondern in Fachkliniken oder von Einrichtungen, die sich darauf spezialisiert haben. Und das dauert dann mehrere Wochen oder Monate. Und da geht es darum, wirklich von der Substanz dauerhaft wegzukommen. Und das ist nochmal ein gutes Stück Arbeit. Und dann gibt es auch Medikamente, die unter Umständen in der Phase auch eingesetzt werden, um dieses starke Suchtverlangen, was immer wieder mal so hochkommen kann in Spitzen oder in Situationen, in denen man früher zum Alkohol gegriffen hat, die einem da helfen, dass man da besser drüber wegkommt, über solche Phasen.
Diese Dinge, die man immer wieder hört, so nach dem Motto, eine Weinbrandbohne vielleicht genascht und dann ist ja der Drang wieder da, zu sagen, jetzt kann ich auch wohl noch ein Gläschen trinken, ist wahrscheinlich genauso wie mit dem Kettenraucher, der wieder clean ist und irgendwo vielleicht in so eine Passivrauchwolke reinläuft, der dann auch sagt, jetzt hätte ich wohl wieder Appetit. Ist es wirklich so?
Ja, das gibt es tatsächlich. Also viele Patienten achten sehr darauf, dass sie jetzt nicht im Glas Alkohol haben, dass ihnen das also nicht eingeschenkt wird bei einem Sektempfang oder wie auch immer. Das lernen die meisten. Es gibt aber leider versteckten Alkohol in vielen Lebensmitteln. Und da müssen manche Patientinnen und Patienten wirklich sehr, sehr vorsichtig sein. Wir sprechen von einem sogenannten Suchtgedächtnis, was dann aktiviert werden kann, wenn auch Alkohol in sehr geringen Mengen dann aufgenommen wird. Und dann kann wieder ein Craving, also wieder ein starkes Suchtmittelverlangen oder Alkoholverlangen entstehen. Es gibt aber auch Patienten, denen gelingt es sogar nach einer Zeit der Abstinenz 1-2 Tage wieder mal zu trinken. Wir sprechen dann von einem Alkoholrückfall oder einem erneuten Trinkereignis. Und diese Menschen werden nicht unbedingt gleich wieder so alkoholrückfällig, dass man wieder von vorne anfängt in der Behandlung. Da ist es dann wichtig, dass diese Patientinnen und Patienten sich eben wieder unmittelbar in Behandlung oder Beratung begeben.
Wichtig ist, wenn ich Sie richtig verstanden habe, sprechen, sich austauschen und vor allen Dingen sich nicht zu verstecken, sondern das Ganze weiter auch öffentlich in die Welt zu tragen.
Das ist richtig, wobei nicht jeder, der alkoholabhängig ist, sich natürlich ein Schild umhängen muss, ich bin alkoholabhängig. Aber es macht es für viele, viele Menschen viel einfacher, wenn sie in der Familie, möglicherweise auch am Arbeitsplatz, eigentlich klar machen, ich trinke grundsätzlich keinen Alkohol. Häufig muss man heute gar keine Gründe dazu angeben, das finde ich eigentlich auch gut. Das ist im Übrigen eine positive Nachricht, dass der Konsum reinen Alkohols in den letzten Jahrzehnten in Deutschland doch ganz erheblich zurückgegangen ist. Das heißt, es wird pro Kopf weniger Alkohol pro Jahr getrunken, was damit zu tun hat, dass es eben Bevölkerungsgruppen gibt, die gar keinen Alkohol trinken. Also aus gesundheitlichen Gründen oder auch aus religiösen Gründen oder aus Überzeugung. Da gibt es also wirklich auch positive Entwicklungen, das muss man so sagen. Und deswegen müssen sich die meisten Menschen erstaunlich wenig erklären. Die sind immer wieder überrascht und sagen, ich habe jetzt gesagt, ich trinke einfach keinen Alkohol mehr oder eine Zeit lang keinen Alkohol mehr und merken dann, da gibt es irgendwie eigentlich eine Akzeptanz. So dieses, was sonst immer befürchtet wurde, man wird angestoßen, komm, einen kannst du mittrinken. Das ist gar nicht mehr so häufig.
Wenn man alte Fernsehserien schaut, so aus den 60er Jahren, wir gucken die zu Hause immer ganz gerne und da bin ich immer ganz erstaunt, da gibt es zum Beispiel eine von irgendeinem Tierarzt, der macht 5 Hausbesuche und wenn der irgendwo hinkommt, da sitzen die alle mit der dicken, fetten Zigarre, das ist das eine. Und dann gibt's immer irgendwo einen Schnaps noch zu trinken. Und ich weiß gar nicht, wie der von Haus zu Haus gekommen ist. Aber es ist irgendwie so ein Bild auch, was man vor Augen hat, dass man sagt, das war alles viel schlimmer in den 60ern. Ist da mehr getrunken worden als heute oder hat sich das einfach irgendwie ein bisschen verlagert? Ist es mehr gesellschaftsfähiger geworden?
Also es wurde in den 60er Jahren, 70er Jahren, ja, bis in die 80er, da gab es eigentlich nochmal so einen Peak, wurde deutlich mehr Alkohol konsumiert, wenn man das pro Kopf umrechnet. Das ist richtig. Gleichzeitig hat die gesellschaftliche Akzeptanz vielleicht schon etwas abgenommen. Ich glaube, daran liegt es. Genauso ist es ja mit dem Rauchen. Also man sieht heute im Fernsehen deutlich weniger Situationen, in denen geraucht wird. Auch auf der Straße hat es abgenommen. Es hat weniger gesellschaftliche Akzeptanz. Und das hat auch mit Aufklärungskampagnen zu tun. Im Grunde genommen müssten wir uns wünschen, dass auf Wein, Bier und Schnapsflaschen ähnliche Aufdrucke sind, wie wir sie heute auf Zigarettenschachteln finden. Denn all das, was für die Zigaretten gilt, gilt leider auch für den Alkohol. Alkohol verkürzt die Lebenszeit, ist krebserregend, führt zu Nervenschädigungen, macht impotent, verursacht Depressionen, führt zu Suiziden. Also all das, was wir für Nikotinabhängigkeit wissen, gilt im Grunde genommen in ähnlicher Weise auch für Alkohol, aber ohne dass wir uns bisher dazu durchgerungen hätten, das auch auf den entsprechenden Packungen auch kenntlich zu machen.
So ein Hausbesuch bei dem Professor Dr. Marcel Siebra ist immer spannend. Ich stelle immer wieder fest, dass die Sendezeit einfach zu kurz ist und ja, wenn wir schon von Sucht sprechen, ja, ich bin schon süchtig eigentlich nach dem nächsten Gespräch, weil hier geht man immer wieder raus und hat eine ganze Menge erfahren. Was wir aber jetzt auf jeden Fall in den letzten Minuten dieser Sendung noch auf den Weg bringen möchten, ist, wie können Menschen hier in Hamm sich Rat holen? Wo können die vielleicht erste Erfahrungen machen, Auskünfte einholen? Da wird es ja mit Sicherheit auch was geben. Nicht, dass sie erst dann zu Ihnen kommen und dann ist es vielleicht schon zu spät.
Das ist richtig. Es gibt in Hamm ein erfreulich gut ausgeprägtes oder ausgebildetes Suchthilfenetz. Wir sind da auch regelmäßig im Austausch mit den Beratungsstellen, sowohl der Stadt Hamm, also da kann man sich an das Gesundheitsamt wenden, an den sozialpsychiatrischen Dienst. Es gibt eine Suchtberatungs- und Behandlungsstelle der Caritas in der Innenstadt. Es gibt den Arbeitskreis für Jugendhilfe im Drogenhilfezentrum. Und es gibt an der LWL-Klinik, vor allem für Kinder und Jugendliche und hier für die Erwachsenen, bei uns an der Klinik gibt es Suchtsprechstunden oder Suchtambulanzen. Also es gibt wirklich ein ausgeprägtes Beratungsnetz. Man kann eigentlich nur dazu ermutigen, auch wenn man sich nicht ganz sicher ist, ist das jetzt schon ein ernsthaftes medizinisches Problem oder ist es vielleicht nur eine schlechte Angewohnheit, sich dort beraten zu lassen?
Ja, ich sage erstmal recht herzlichen Dank für die vielen Informationen. Ich glaube auch im Namen der Hörerschaft, das ist schön dargestellt worden, leicht verständlich dargestellt worden. Das ist immer das Wichtigste im Radio, dass man auch mithören kann und das Ganze so nachvollziehen kann und selber dann auch vielleicht nochmal drüber nachdenken kann. Ich muss eine Sache jetzt allerdings nochmal fragen. Wir haben jetzt so viel von Sucht gesprochen, von Alkoholsucht. Jetzt gibt es legalisiertes Cannabis. Schlagen Sie da die Hände über den Kopf zusammen und sagen, ja, diese drei Pflanzen ist gleichzusetzen, wie wenn ich mir drei Flaschen Bier im Garten anpflanzen würde? Oder wie sehen Sie das? Oder sollten wir da eine eigene Sendung drüber machen?
Ich wollte gerade sagen, Herr Groth, ich glaube, Sie laden sich gerade zum nächsten Hausbesuch ein. Ja, ganz kurzes Statement. Es gab ja jetzt doch nochmal auch Bedenken, die auch vorgetragen worden sind aus der deutschen Ärzteschaft. Und diese Bedenken sind aus meiner Sicht und aus meiner Erfahrung leider sehr berechtigt. Und es geht nicht darum, Menschen, die das für sich als ein passendes Mittel, das als passendes Mittel sehen, um in Entspannung zu kommen. Es gibt erhebliche gesundheitliche Risiken, die mit Cannabis verbunden sind. Und wenn die Legalisierung dazu führen würde, dass es sich weiter verbreitet, dann wäre das fatal. Wenn die Legalisierung dazu führen würde, dass die Dinge, die mit illegalem Konsum oder mit illegalem Handel zusammenhängen, dass die weniger werden, dann wäre es ein Segen. Und ich glaube, wir befinden uns irgendwo dazwischen.
Da machen wir dieses Fass heute gar nicht erst auf, sondern ich nehme die Einladung gerne an, wo ich mich jetzt gerade selber zu eingeladen habe. Vielen, vielen Dank für die vielen Informationen. Und es ist ein spannendes Thema, ein wichtiges Thema. Und da sollten wir auch alle selber die Ohren und sämtliche Sinne eigentlich spitzen, dass wir da also auch gucken, was mit unseren Menschen rechts und links passiert, dass wir das auch wahrnehmen. Professor Dr. Marcel Siebereit, vielen herzlichen Dank für das Interview. Danke draußen fürs Zuhören und Sie dürfen jetzt auch noch Danke sagen.
Ja, vielen Dank für Ihren Besuch, Herr Grote, und ich sag mal bis zum nächsten Mal.
Ralf Grote freut sich, dass er hier gewesen ist, und bis zum nächsten Mal, und euch draußen danke fürs Zuhören.